Nós somos o segundo exportador.
Brasilien steht in Bezug auf den Export von Frauen und Kindern in der Welt auf Platz 2. Nur Thailand übertrifft das noch. Und in Amerika sind wir die Nummer 1. Dieser Handel wird von Mafias abgewickelt. Zum Beispiel der israelischen oder der russischen Mafia. Die betreffende Frau denkt, sie würde in Europa als Babysitterin arbeiten. Oder als Striptease-Tänzerin. Oder vielleicht auch als Prostituierte, um mehr Geld zu verdienen. Aber sie reisen ganz sicher nicht dorthin, um wie Sklavinnen zu leben. Es wird geschätzt, dass in Europa 75.000 Brasilianerinnen in der Situation von Sklavinnen leben. Sie kommen an und ihr Pass wird weggeworfen. Ihr Geld wird ihnen abgenommen, sie können die Sprache nicht und wenn sie Schwarze oder Mulattinnen sind, gelten sie als exotische Frauen. Diese Frauen sind vollkommen schutz- und rechtlos.
Priscila Siqueira arbeitet für das Serviço à Mulher Marginalizada, eine brasilianische Organisation zur Unterstützung entrechteter Frauen in São Paulo. Derzeit mischt sich diese Organisation vor allem in den brasilianischen Präsidentschaftswahlkampf ein, um alle Kandidaten zu zwingen, eine Position zum Thema Frauenhandel zu entwickeln. Denn bisher, so Priscila Siqueira, wird das Thema vom brasilianischen Staat weitgehend verdrängt. Frauenorganisationen auf der südlichen Erdhalbkugel sind vor allem darum bemüht, Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu leisten, um über die mit einer Auswanderung verbundenen Risiken zu informieren. Ihre Kolleginnen hierzulande haben es dagegen meist mit Frauen zu tun, die bereits aus einer Situation von Freiheitsberaubung und Zwang heraus Hilfe suchen. Derzeit sieht die deutsche Rechtslage vor, dass Opfer von Menschenhandel in ihre Heimatländer abgeschoben werden, es sei denn, sie sind bereit, als Zeuginnen vor Gericht gegen ihre Peiniger auszusagen. Babette Rohner von der Berliner Beratungsstelle Banjing, die vor allem mit Frauen aus Südostasien zusammenarbeitet.
Wenn halt die Möglichkeit besteht, dass die Frau als Zeugin vor Gericht aussagen könnte, bekommt sie eine 4-wöchige Duldung, um zur Ruhe zu kommen und sich zu überlegen, ob sie aussagen möchte oder nicht. Und das, also diese Beratung und Betreuung können wir dann eben übernehmen. Wenn sie dann bereit ist, auszusagen und sie tatsächlich aus Perspektive der Polizei oder des Staatsanwalts eine gute Zeugin sozusagen ist, also die auch etwas zu sagen hat, dann bekommt sie eine Duldung für die Dauer des Prozesses. Und das kann dann 1 bis 2 Jahre sein. Dann muss sie aber zurück.
Auch dann jedoch dürfen die Frauen in dieser Zeit bisher weder arbeiten noch eine Ausbildung machen, um sich eine neue Zukunftsperspektive aufzubauen. Wenigstens daran wollen die Frauenorganisationen etwas ändern. Babette Rohner kritisiert:
Angeblich möchten sie Zeuginnen haben, damit eben den Menschenhändlern das Handwerk gelegt werden kann. Wenn man aber sieht, wie wenig für die Zeugin letztendlich getan wird, habe ich meine Zweifel, ob das Interesse wirklich so groß ist. Ich denke, das größte Interesse der Bundesregierung ist weiterhin, die Grenzen dicht zu halten und dass die Frauen eben nicht einwandern. Es geht nicht um die Verteidigung der Menschenrechte dieser Frauen. Also es ist, oder um die Würde der Frauen oder so etwas. Die Situation der Frau als Opfer wird kaum in Blick genommen.
Die Berliner Politologin Susanne Schulz problematisiert den Begriff des Frauenhandels, der in den 70er und 80er Jahren als feministischer Kampfbegriff entwickelt wurde, um darauf hinzuweisen, dass im Verlauf von Migrationsprozessen Menschenrechtsverletzungen passieren. Der Begriff lege Frauen aber gleichzeitig auf einen extremen Opferstatus fest, der meist gar nicht zutreffe.
Dazu kommt eben, dass die Politik sich immer mehr des Themas bemächtigt hat, in der Hinsicht zu sagen, wir nutzen das Thema, um polizeiliche Kooperation auszubauen, um eben gerade Migrationsabschreckungspolitik zu betreiben, zu sagen, wenn die Frauen eigentlich nur hierher gehandelt werden, dann ist es sozusagen im Interesse der Opfer, sie gar nicht hierher reisen zu lassen und stärker Migration zu kontrollieren. In der ganzen Debatte wurde auch oft Schleusung, also Hilfe bei Grenzübertritten gleichgesetzt mit Menschenhandel, was ja nun auch wieder ein ganz anderes Thema eigentlich ist, Leute organisiert zu unterstützen, über die Grenze zu kommen. Und in dem Sinne ist das Thema auch den Frauenbewegungen aus der Hand genommen worden.
In verschiedenen Städten haben Frauenorganisationen Kooperationsverträge mit der Polizei unterzeichnet, um zu verhindern, dass die Frauen unmittelbar abgeschoben werden, bevor sie überhaupt mit den Beratungsstellen in Kontakt kommen. Doch insgesamt ist ihr Handlungsspielraum zur Unterstützung der Opfer von Frauenhandel extrem eng gesetzt. Babette Rohner?
Wir sind ja genauso gebunden wie alle anderen an die Ausländergesetze. Das heißt, je nachdem, was die Frau für einen Aufenthaltsstatus hat, also ob sie legal oder illegal hier ist, davon hängt halt die mögliche Hilfe ab. Also wir müssen auch immer aufpassen, dass wir nicht funktionalisiert werden eben für so eine restriktive Ausländer- oder Migrationspolitik. Wir arbeiten ja gegen Frauenhandel, das ist ja unser erklärtes Ziel, aber nicht unbedingt mit den Methoden der Regierung, oder auch der Polizei, sondern uns geht es um die Menschenrechte, dass diese grundlegenden Rechte der Frauen gewahrt bleiben. Und das heißt eben Bewegungsfreiheit, freie Wahl des Arbeitsplatzes, Selbstbestimmung über den Körper, diese ganzen Punkte, das sind unsere Ziele.
Beide Expertinnen berichten übereinstimmend, dass die Frauen, die von Frauenhandel betroffen sind, sich selbst gar nicht als gehandelte Frauen betrachten. Der Begriff wird ihnen sozusagen von außen übergestülpt, was Susanne Schulz problematisch findet, da er impliziert, dass Frauen in diesem Zusammenhang als Ware betrachtet werden. Babette Rohner zieht auf der Grundlage ihrer Erfahrung in der Beratungsstelle ähnliche Schlussfolgerungen.
Die Frauen sind für mich in erster Linie ziemlich mutige Frauen. Also wenn ich mir das umgekehrt vorstelle, ich müsste nach Thailand und würde weder die Sprache noch die Schrift beherrschen und würde unter solche ausbeuterischen Verhältnisse kommen, würde mein Pass wäre weg etc. pp. Und würde dann irgendwoher den Mut finden, abzuhauen, mich an irgendwelche wildfremden Behörden zu wenden, dann ist das für mich kein Verhalten eines Opfers, jetzt in Anführungszeichen, sondern das dazu gehört sehr viel Mut und sehr viel Kraft und sehr viel Energie. So, ne? So, und deswegen passt der Begriff letztendlich dann tatsächlich nicht.
Die Frauenorganisationen befinden sich in einem Dilemma. Sie wollen entrechtete und ausgebeutete Frauen stärken und ihnen zu selbstbestimmten Handlungsoptionen verhelfen. Doch gleichzeitig ist rechtlich längst festgelegt, dass Ordnungspolitik und Abschottung Priorität haben. Der einzige Ausweg liegt Susanne Schulz zufolge darin, an diesen Prioritäten grundlegend zu rütteln.
Frauen können nur so unter Druck gesetzt werden und können nur so auch behandelt werden, weil sie keine Rechte haben, sich zu wehren. Und deswegen sind eigentlich Ansätze, die in eine andere Richtung gehen, eher zu sagen, es soll einfach grundsätzliche Schutzbedingungen, arbeitsrechtliche Bedingungen für alle geben, nicht nur für die mit einem Pass und einem Aufenthaltsstatus. Und soll natürlich auch möglichst viele Möglichkeiten geben, einen Aufenthaltsstatus zu bekommen.